Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wie Wagners Ringschmieden mit sehr langer Umbaupause hatte in Budapest jetzt der letzte Teil, die Götterdämmerung, Premiere. Wie eine Art Tagebuch auf die Bühne bringen. Falk Richter nennt es immersive Installation, was er aus der Heiligen Schrift I von Wolfram Lotz für München gemacht hat. Wie das Mittelalter neu beleben. Das Musée de Cluny in Paris macht es jetzt nach langer Renovierung ganz frisch vor. Wie jetzt weiterarbeiten überhaupt, das ist die Frage beim Deutschen Pen, der jetzt zumindest für Ralf Nestmeier, dem ehemaligen Writers in Prison Beauftragten, nicht mehr für Poets, Essayists, Novelists steht, sondern für peinlich, enttäuschend, niveaulos. Kultur heute hatte in den vergangenen Tagen über die heftigen Debatten in Gotha berichtet. Es ging um die Diskussion um Waffenlieferungen für die Ukraine, aber auch um eine Abwahl des Präsidenten Denis Yücel, die es dann nicht gab, wohl aber danach den Rücktritt von Yücel. Gewaltfreie Kommunikation geht anders, möchte man meinen, oder auch einen Buchtitel von Alexander Kluge zitieren, das dünne Eis der Zivilisation. Hier bekam es sehr deutliche Risse. Der Schriftsteller Burkhard Spinnen, selbst Mitglied des Pen, hängt die Sache eine Etage tiefer. Hier seine Einschätzung.
Kein Zweifel, der Streit über den Vorstand des Pen bei der Mitgliederversammlung in Gotha war schrecklich und schädlich. Aber dergleichen passiert nun einmal, wenn Menschen sich zusammentun, sei es in Vereinen, Parteien, Clubs oder was auch immer. Manche können miteinander, andere nicht. Und wenn nicht, dann muss man sich trennen. Nach Jahren weitgehender Zustimmung mit seiner Führung hat der Pen jetzt nach einem sehr lauten Streit einen neuen Vorstand bekommen. Ich sage, na und? So etwas passiert nun mal. In Demokratien wird gestritten und es wird auch schon einmal laut. Aber das ist doch wohl allemal, ist doch 10.000-mal besser als das Leben in einem totalitären Obrigkeitsstaat. So. Sollten wir uns darüber geeinigt haben, können wir uns vielleicht dem wirklich wichtigen Problem hinter den aktuellen Personalquerelen widmen. Dieses Problem aber liegt meines Erachtens in der Antwort auf die Frage, wie funktioniert eigentlich so ein Pen? Nun, er funktioniert als eine Art Alchemie. Alle Mitglieder werfen ihre künstlerische oder essayistische, journalistische Arbeit in einen großen Topf. Und unter Zugabe geheimnisvoller Substanzen wird aus der ästhetischen und gedanklichen Qualität eine politische Autorität gekocht. Es ist ähnlich wie bei der Herstellung des Zaubertranks in den Asterix-Comics. Oben kommen irgendwelche Kräuter hinein, unten kommen übermenschliche Kräfte heraus. Aber im Ernst, der Pen, eine internationale Vereinigung von Schreibenden, gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, stellt sich seit damals eine im Grunde sehr einfache Aufgabe. Er nutzt Namen und Autorität seiner Mitglieder, um sich weltweit gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit und des freien Gedankenaustauschs zu engagieren. Seine einfachen und klaren Ziele sind in einer sehr kurzen Charta niedergelegt, der sich alle Mitglieder bei ihrem Eintritt in den Pen verpflichten. Somit ist die Arbeit des Pen vorgegeben und aus sich selbst heraus verständlich. Und die Anlässe für seine Interventionen müssen nicht aufgespürt werden, im Gegenteil. Für die Unterdrückung des freien Wortes gibt es so viele Beispiele wie für die Auswirkungen des Klimawandels. Was meines Erachtens daraus folgt, ist dies. Eigentlich braucht der Pen keine besondere Führung. Er braucht Kolleginnen und Kollegen, die die drängenden Aufgaben angehen und zum Beispiel die Hilfen für bedrohte Schreibende organisieren. Was er hingegen nicht braucht, ist die Bestrebung, ihn, wie dies angedacht war, in eine schlagkräftige NGO, also in eine Nichtregierungsorganisation, umzubauen. Der Pen ist nicht Greenpeace und nicht Fridays for Future, wo Einzelpersonen durchaus bestimmend, öffentlichkeitswirksam und wirkungsmächtig auftreten können. Der Pen ist etwas anderes, etwas Unvergleichliches. Er ist der Versuch, alle Schreibenden mit einer Stimme gegen Zensur und Unterdrückung sprechen zu lassen. Wenn unter der Führung des erfahrenen Ex- und Neupräsidenten Josef Haslinger das bald wieder geschehen kann, dann ist in Gotha nur etwas passiert, das man schnell wieder vergessen darf.
Gedanken von Burkhard Spinnen über Wesen und Wirkmächtigkeit des PEN Deutschland. Wolfram Lotz hat das Deutsche Theater wunderbar bereichert, um abgründige, wilde, komische und dabei hochpolitische Texte wie »Die lächerliche Finsternis«, »Der große Marsch« oder »Die Politiker«. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Dramatiker der Gegenwart und als avancierter Einzelgänger, was durchaus auch auf seine Texte passt. Im Sommer 2017 fasste Lotz einen skurrilen Plan. In einem Kaff im Elsass wollte er alles aufschreiben, was ihm so in den Sinn kommt. Also alles. Herausgekommen ist ein Textmonster, das er ironisch Heilige Schrift 1 genannt hat. Denn eigentlich geht es um sehr Profanes. Beobachtungen, Bemerkungen, Skizzen, Alltag, Aphorismen auch. Klar, dass auch diese 900 Seiten auf eine Bühne sollten. Falk Richter hat das in der Therese-Giese-Halle der Münchner Kammerspiele übernommen mit einer immersiven Installation, die einen ersten knappen Blick auf das Werk ermöglicht. Für uns war Michael Lages dabei.
Der Schreibplan war fundamental. Ein Jahr lang konnte Wolfram Lotz sammeln und notieren, was immer ihm so durchs Hirn spukte in der Dorfeinsamkeit, Tag für Tag. Aber auch O und E waren dabei, die Kinder. Und die forderten Zeit, zum Beispiel fürs Handwerkern mit Lego-Bausteinen. Das Motto der Arbeit aber wird klar im Hörspiel, das Falk Richters Uraufführungsinszenierung dem Publikum in den ersten 12 Minuten per Kopfhörer kredenzt. Klauen will Lotz immerzu und überall, auch bei Kolleginnen und Kollegen.
Bin jetzt kurz mal beim Handgereinlektüren vor dem Mittagessen? Das Gewicht der Welt.
Ein Journal.
Ein Journal. Au! So geht's gleich los. Für dieses Schreiben hier einfach alles nehmen und klauen. Jedes Mittel, jeden Sound, alles was brauchbar ist. Brinkmann, die Warhol-Tagebücher, Christa Wolf, Götz, Handke, Eichinger, Frisch, egal.
Frikassee. Wenn sich das Publikum nach der Hörspieleröffnung in die Rauminstallation von Richter und Bühnenbildnerin Heike Schuppelius begibt, bekommt es viel zu sehen und zu hören. Aber kein roter Faden ist in Sicht, Orientierung nirgends und nie. Mal lesen die 8 beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler Jugenderinnerungen aus Notizheften vor, auch an, genau, Legosteine und erste Musikbegeisterungen, an mehr oder weniger prägende literarische Begegnungen. Masken füllen die Regale in einem der Zimmer dieser Hausinstallation. Brecht mit Zigarre, aber auch ein schon sehr zerknittertes Peter Maffay-Lookalike. Immerzu wird irgendwas erzählt und auf mehrere Tische verteilt sind auch die über 900 Lotz-Seiten immer präsent. Die Reihenfolge ist Schnuppe und Schnurz. Zielstrebig bringen die Spielerinnen und Spieler das Papier immer wieder stapelweise durcheinander. Wer will, bekommt auch die VR-Brille aufgesetzt. Dann sind wir im Wald und eine Art Tiger auf 2 Beinen greift uns an. Heilige Schrift? Für den Autor mag das eine sein, voll von weißem Grund, Hinter- und Untergrundrauschen. Eilige Schrift aber ist das auch. Und Lotz attackiert den Literaturbetrieb, verteilt fleißig Ohrfeigen, Kinnhaken und Tiefschläge. Moritz Rinke ist da so etwas wie der Lieblingsfeind. Aus dem Erinnerungs- und Beschwörungszimmer führen Schuppelius und Richter uns weiter in den Wald. Jetzt stehen tatsächlich ein paar Baumstämme im Bühnenraum und drumherum zwitschert's. Wir sitzen auf Bänken und schauen einer Schreckensparade der Eitel- und Albernheiten zu. In der Hauptrolle der Bundespräsident. Lotz reist mit ihm, wie so viele in den vergangenen Jahren, und landet in Yaoundé, Kameruns Hauptstadt.
Frank-Walter schaltet sein Smartphone ein, gähnt, klatscht mir auf die Schulter und sagt:
Wolfram, das schauen wir uns jetzt alles ganz genau an. Aber vergiss deine Jacke nicht.
Ach ja, richtig, danke.
Die Begegnungen von Kunst und Politik füllen das letzte Drittel der Lotz-Erkundung. Einer mit der Maffei-Maske aus dem Regal singt und klampft. Steinmeier klopft eitlen literarischen Selbstdarstellerinnen und Selbstdarstellern auf die Schultern und fühlt sich bedroht von der Schriftstellerin Julie C. Rot glühen deren Augen und selbst geerntete Brandenburger Birnen hat sie auch dabei. Hilfe! Der Abend endet mit einem kurzweiligen Albtraumspiel.
Frank-Walter schaut hinaus in die Weite. Plötzlich wieder wütend. Was denn? Frage ich. Frank-Walter schüttelt den Kopf. Ach, nichts, sagt er, guckt wieder raus.
Muss ja nicht ständig nur geredet werden. Draußen war jetzt wirklich Nacht.
Bilanzen sind hier schwer zu ziehen, denn Falk Richter folgt Wolfram Lotz ja konsequent unordentlich ins Unterholz. Das Münchner Ensemble hat viel Spaß, wie es da so durch den Niemandswald driftet, und es kommt uns auch nahe. Kaum zu sagen ist derzeit auch, ob diese heilige Schrift des Wolfram Lotz noch irgendwo anders hinführen könnte. Dies war ja erklärtermaßen nur Teil 1. Ein paar Dutzend weitere Varianten könnten natürlich folgen, aber ob das wirklich lohnt?
Michaele Lages über Falk Richters Um- und Übersetzung der Heiligen Schrift 1 von Wolfram Lotz in München. Richard Wagner in Budapest. 2015 begann dort an der Ungarischen Staatsoper die Arbeit an einem neuen Ring des Nibelungen, inszeniert vom Filmemacher und Regisseur Gesa M. Todd. Doch die Geschichte um Liebesverzicht für materiellen Reichtum und Macht, Kämpfe zwischen Göttern und Zwergen, wurde erst gestern, 7 Jahre später, mit der Götterdämmerung vollendet. Jon Florian Fuchs hat für uns den Budapester Ring verfolgt. Ich habe ihn gefragt, warum es denn so lange gedauert hat. Das kann ja nicht an Corona liegen.
Das lag daran, dass die Oper ertüchtigt wurde. Also die Akustik ist besser als vor einigen Jahren. Es sind wunderbare Ornamente nochmal erneuert worden. Es glänzt jetzt alles heller. Und man hat auch den Zuschauerraum verkleinert von 1200 auf 1000 Plätze und das Ganze eben in eine Form gebracht, dass man von den meisten Sitzen aus besser sieht und hört. Und das ist dann ganz neu, es gibt erstmals auch vor allem für junge Leute Stehplätze im Haus.
Der Regisseur Gesa M. Todd kommt ja vom Trick- bzw. Animationsfilm. 2007 war er für seinen Kurzfilm Maestro sogar für einen Oscar nominiert. Er arbeitet also viel mit multimedialen Elementen. Ist das eine Art Filmoper geworden?
Ja, das Ganze fing schon im Rheingold an. Da war es eine wirkliche Kapitalismuskritik. Da sah man also die ganzen Marken der großen Unternehmen, die auch sich durch Budapest ziehen, von Einkaufszentren, von Luxuslabels. Das war also ein visueller Overkill fast schon, aber irgendwie im positiven Sinne. Das hatte schon seine Richtigkeit. Und dann ging es deutungsmäßig so ein bisschen ins eher Illustrative in der Walküre und im Siegfried. Und die Götterdämmerung ist jetzt so ein Gesamtkunstwerk aus Licht, aus virtuellen Welten. Wir haben mehrere Gasevorhänge, auf denen Diverses projiziert wird. Beim finalen Weltenbrand ist das dann auch ein veritables Feuer. Und mir hat das gut gefallen. Das ist ein im Grunde Lichtring, der nicht so ganz so viel deutet. Wobei, naja, er deutet schon ein bisschen etwas. Zum Beispiel beim Trauermarsch, da ist Brünnhilde, die vom Helden Siegfried wirklich Abschied nimmt. Das ist sehr schön gemacht. Und das Schlussbild finde ich auch sehr überzeugend. Wir haben ja den Untergang und dann tritt im Stück der Rhein über die Ufer. Und es gibt so ein bisschen eine utopische Stimmung. Hier ist es ein Bild wie aus dem Paradies. Adam und Eva sehen wir und darum eben ein virtueller Paradiesgarten. Also eine Inszenierung, die jetzt nicht alles auf den Kopf stellen will, die aber doch Wagner und die Kernaussagen sehr, sehr ernst nimmt.
Dann müssen wir natürlich über die Musik sprechen. Wie klingt denn Wagner in Budapest? Wie kommt das Ensemble mit den deutschen Texten zurecht?
Hier ist ein kleiner Eindruck, das sind Hagens Mannen. An dieser Stelle muss man sich ein sehr bunt gekleidetes Ensemble vorstellen. Das fand ich im Übrigen ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob es ein Statement für Diversität war, dass diese toxische männliche Truppe von Hagen sehr bunt gekleidet ist, wie übrigens eine der Rheintöchter am Ende auch einen Schal trägt in den Farben der Ukraine. Das mag allerdings nicht irgendwie geplant gewesen sein, aber es fällt dann doch zumindest auf. Und musikalisch ist das eine tolle Ensembleleistung, vor allen Dingen durch István Kovácsi als Siegfried. Die Brünnhilde von Silja Ralik war mir ein bisschen zu scharf. Man muss sagen, dass es sehr schwierig ist, natürlich für ein ungarisches Ensemble die deutsche Sprache so zu beherrschen. Und das kann nicht jeder und kann nicht jede in den kleinen Partien. Und das ist auch beim Chor zu hören, dass das nicht immer astreines Deutsch ist. Aber ich finde es also eine musikalische Inszenierung, wenn man so will, die dann doch auf Kante genäht ist und alle geben ihr Allerbestes. Auch der Dirigent Balázs Kossár, der fast einen ungarischen, nämlich einen sehr ruppigen, rhythmischen Wagner dirigiert. Und das geht schon ins Herz und irgendwo auch ins Hirn.
Jan Florian Fuchs, was spielt man denn in Budapest neben Wagner eigentlich? Gibt es da Klassiker, neue Musik? Wie ist das Programm?
Das finde ich ganz, ganz spannend, wenn man nämlich schaut, was da so angeboten wird. Das ist vielleicht ein Vorurteil, die spielen nur die großen Stücke oder vielleicht sehr nationalistisches. Die Nationalopern, die Schüler und Studenten zum Beispiel hier gratis sehen können, die habe ich mir auch angeschaut, zwei Stück. Die sind eher mild nationalistisch inszeniert und ansonsten wirklich neue Musik, Regiehandschriften wie von Calixto Vieto. Es gab ein Festival mit jüdischer Musik, mit verfemten Komponisten. Also insgesamt finde ich das ein absolut spannendes Haus mit einem wirklich guten Spielplan.
Also keine Staatsoper in der Staatsoper in Budapest. Jan Florian Fuchs war das über den Abschluss von Wagners Ring mit der Götterdämmerung. Das Musée de Cluny in Paris wurde im 1485 gebauten Stadtpalais der Äbte des Klosters von Cluny eingerichtet, daher der Name. 11 Jahre wurde in und an Frankreichs einzigem Nationalmuseum für die Kunst des Mittelalters nun gebaut und umgebaut und renoviert. Jetzt ist es wieder eröffnet, modernisiert und optisch und auch medial aufgefrischt, um seine wertvollen Schätze zu präsentieren. Mittelalterliche Kunst ist ja keineswegs so verstaubt und düster wie das Image, das der ganzen Epoche lange anhaftete, auch wenn man es heute besser weiß. Und zumindest die Marketingabteilungen von heute tun ihr Bestes, um das Mittelaltermuseum zum Publikumsmagneten zu machen. Stefanie Markert berichtet aus Paris.
An dem Werbeplakat kommt man in Paris oder in der Presse nicht vorbei. Wiedereröffnung, das Mittelalter neuer Generation. Darauf die Stars des Musée de Cluny mit modernen Accessoires. Ein Ritter mit Rockgitarre, ein Prediger als DJ, Nonnen mit Sonnenbrillen, eine halbnackte Skulptur mit Smoothie am Grill. Mittelalter goes Neuzeit. Damien Bernet ist Konservator des Museums. Wir wollten alle darauf aufmerksam machen, dass sich im Musée de Cluny etwas tut, dass das Mittelalter sehr farbenprächtig, sehr lebendig ist, der Besucher bei uns zu Hause ist und die Objekte wiederentdeckt werden wollen. Wir bieten im Vergleich zu anderen Museen einen Luxus, die Nähe zu den Werken und hoffen, die Besucher gehen damit verantwortungsvoll um. Die fragilsten sind in Vitrinen, aber einigen gestenreichen Holzstatuen kommt man so nahe, man könnte sie glatt umarmen. 1600 Objekte von 24.000 sind ausgestellt, 500 davon wurden restauriert. Die Auswahl ist neu, dem Parcours angepasst. Früher ging es thematisch in Zeitsprüngen hin und her, jetzt chronologisch voran von der Antike bis ins 15. Jahrhundert. Von wegen düsteres Zeitalter, die Fenster sind nicht mehr vollgestellt oder verhangen, sie fluten das Museum mit Licht. Außerdem sind behutsam Fahrstühle eingepasst worden. Alle Räume sind mit Rollstühlen oder Kinderwagen erreichbar. Keine Diskriminierung mehr, darauf pocht Damien Bernet. Das Museum innen und außen saniert ist durch die neue Klarheit kein Labyrinth mehr. Es verbindet Reste einer römischen Therme mit dem mittelalterlichen Palais der Äbte von Cluny, wo damals die weltgrößte Kirche stand. Ihre Pariser Residenz gab dem Museum den Namen. Objekte und Gebäude haben heute eine neue Harmonie gefunden, so Damien Bernet. Wo es angebracht ist, lassen wir das Publikum ausruhen, durchatmen, eine Technik entdecken. So stellen wir in einem Saal Emaillen aus dem Limousin vor, wir haben da die schönste Sammlung, oder wir machen geografisch Pause in Italien.
Une respiration géographique, un ensemble d'œuvres italiennes.
Seit 2018 hat das Museum einen modernen Eingangsbereich. Die Ornamente an der Aluminiumgussfassade findet man schon in der Kapelle der Äbte. Ein Dialog der Zeiten. 21 Säle Dauerausstellung, wobei, was geschummelt ist, gibt es doch auch Saal 19a, B und C. Im 20. die Hauptattraktion des Museums, die 6 Wandteppiche der Dame mit dem Einhorn. Vom Ende des 15. Jahrhunderts. Sie bilden die 5 Sinne ab. Der 6. namens Mein einziges Verlangen bleibt ein Rätsel.
La Dame à la Licorne, c'est la Joconde du Musée de Cluny.
Die Dame mit dem Einhorn, das ist unsere Mona Lisa. Die dürfen wir nicht schlecht behandeln. Der Besucher findet sie am selben Platz wieder. Sie hat sich nicht bewegt.
Elle n'a pas bougé.
Mit viel Rot aus Wolle und Seide gefertigt, hängt der Sixpack wirkungsvoll in einem schwarzen Saal. Es gibt sogar eine Führung, die das Kunstwerk tanzend kommentiert. Man kann sich auch Statuen aus der Kathedrale Notre-Dame erklären lassen, an einem interaktiven Tisch sehen, wo sie einst standen, und dabei eine Massage genießen. Oder die meditative Führung Ruhiges Cluny mit einer Hypnose-Expertin buchen. Im letzten Saal hat sich der Konservator einen Traum erfüllt. 40 Meter Gobelin aus der Kathedrale von Auxerre, dazu Kirchenmöbel des späten Mittelalters. Wir haben uns für den Museumsaufbau viel von Deutschland inspirieren lassen. Dort weiß man, wie man Altaraufsätze ausstellt und in Kontext setzt. Denn in Deutschland ist Kirchenmobiliar weitgehend erhalten. Wir aber hatten die Französische Revolution. Als Inspiration denke ich ans Berliner Bode-Museum oder das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg.
Germanisches Nationalmuseum de Nürnberg.
Nur deutsche Aufschriften gibt es nicht. Sie sind Französisch, Englisch und Spanisch. Künftig ist an eine Museums in mehr als 3 Sprachen gedacht. Deutsche Kunstschätze gibt es aber sehr wohl zu bewundern, Konservator Damien Bernet.
Un grand devant d'hôtel en or.
Eine große goldene Altartafel, 1000 Jahre alt, ein Geschenk von Kaiser Heinrich II. Für das Basler Münster, gefertigt in Fulda oder Trier, sehr beeindruckend. Schöne schwäbische Skulpturen, frisch und farbenreich vom Ende des Mittelalters. Oder einen langen bemalten Tisch, ein Mysterium, in welchem Palais in Hamburg oder Lüneburg er einst stand. Deutschland ist auf dem gesamten Parcours präsent. Deutsche Besucher erleben, wie Werke aus ihrem Land mit den anderen im Dialog stehen.
Mais l'Allemagne est présente tout au long du parcours.
Auf der einen Seite flankiert ein Mittelaltergarten das Museum, auf der anderen ein ruhiger Innenhof mit dem Café des Amis. So lebendig und modern wie im Musée de Cluny ist das Mittelalter wohl nirgends.
Dialog der Zeiten oder Wohlfühlmittelalter? Stefanie Markert über den Versuch des neu eröffneten Musée de Cluny in Paris, die alten Schätze noch attraktiver zu machen. Viele Museen fürchten sich vor Provenienzforschung in Bezug auf NS-Raubkunst. Groß ist die Sorge, dass ein Bild aus der Sammlung verschwindet und an seine rechtmäßigen Erben zurückgeht. Aber es kann Museen auch entlasten. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Knabe in der Vorratskammer, so heißt ein Bild des niederländischen Malers Frans Snijders. Ein prachtvolles Stillleben mit Pfau, Rehbock, Hummer, Kapaun und Früchten. Der Tisch, auf dem das alles lagert, biegt sich fast. Ganz am Rand befindet sich auch noch der erwähnte Knabe zusammen mit einem Hund. Beide vermutlich unrechtmäßig vorgedrungen ins Schlaraffenland. Das ist aber auch das einzig Unrechtmäßige an diesem Gemälde, jetzt offiziell bestätigt. Es stand im Verdacht, NS-Raubkunst zu sein, basierend auf der undurchsichtigen Herkunftsgeschichte, gerade was die Zeit ab 1933 anbelangt. 1936 tauchte es im Auktionshaus Rudolf Lepke in Berlin auf. Der Inhaber des Auktionshauses war nachweislich in den Handel mit Raubkunst involviert. Hier allerdings nicht. Ein Forschungsprojekt konnte diesen Verdacht jetzt zweifelsfrei ausräumen und die Provenienz feststellen. Der Knabe in der Vorratskammer befindet sich seit 1959 als Dauerleihgabe aus Privatbesitz im LWL-Museum in Münster. Die Leipziger Buchmesse 2023 findet statt, allerdings einen Monat später. Also nicht in ihrem angestammten Termin im März, sondern im April. Dieser neue Termin bietet, Zitat, den sichersten Rahmen für die Veranstaltung, teilt der Geschäftsführer der Leipziger Messe heute mit. Die Buchmesse soll nun vom 27. bis 30. April 2023 stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie war sie zuletzt 3 Jahre hintereinander ausgefallen. Neue Konzepte für ein richtiges und gutes Leben in einer geschädigten Welt fordert Dieter Rahms, ebenso legendärer wie einflussreicher Designer. Wir müssten von der Unkultur des Überflusses, der Verschwendung, der Billigkeit im Wortsinn, aber auch im übertragenen Sinne wegkommen, so Rahms, der seine Haltung schon vor Jahrzehnten klargemacht hat. Weniger, aber besser. Man dürfe nicht mit dem schönen Schein eines Designs für überflüssige Kaufanreize sorgen, so der Designer. Die Welt brauche weniger, aber brauchbarere, nützlichere, umweltschonendere, dabei auch faszinierendere Dinge. Sein Design fasziniert bis heute, denken wir an den sogenannten Schneewittchensarg, den Plattenspieler oder seine Elektrogeräte und Möbel. Seine eigene Stiftung will er jetzt finanziell noch einmal aufstocken und über neue Handlungsfelder zur Förderung für eine bessere Gestaltung nachdenken. Diese Woche wird Dieter Rahms 90 Jahre alt.
Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie in den Informationen am Abend mehr über den Tag nach der Wahl in NRW. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht einen guten Abend Karin Fischer.